Hallo, mein Name ist Dieter Dünder.
Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen.
Schön, dass Sie wieder zugeschaltet haben.
Wir freuen uns auf den dritten Anlauf dieser Folge. Wer uns bei Instagram folgt, der hat das vielleicht mitgekriegt. Wir hatten letzte Woche eigentlich Modul 6 der MDK-Begutachtungsrichtlinie und dann ist uns das Interface während der Aufnahme kaputt gegangen, wobei wir davor schon mal eine Folge aufgenommen haben, auch Modul 6. Das hat aber nicht aufgenommen, also ist das jetzt der dritte Versuch, Ihnen zu erklären, was denn im Modul 6 der Begutachtungsrichtlinie heute in unserer letzten Folge zur Richtlinie zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit, ja.
Genau, also dritter Anlauf, alle guten Dinge sind drei.
Und den Satz
das wird heute funktionieren. Also Modul 6, da geht es um die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Und hier ist zu bewerten, ob die Person die Aktivität sozusagen durchführen kann. Und da ist es egal, ob das krankheitsbedingt ist oder nicht. Und auch hier gibt es die Bewertung in vier verschiedenen Abständen. Hatten wir ja in den vorigen Folgen auch schon mal erklärt. Also selbstständig, überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig und unselbstständig. Das werden wir jetzt in diesen einzelnen Punkten nicht nochmal detailliert erklären. Wir hatten ja auch gesagt, die Begutachtungsrichtlinie über 248 Seiten ist über die Seite vom MDS abrufbar. Und wenn Ihnen Details fehlen, können Sie die entsprechend auf jeden Fall da nachlesen. Das ist ja diese Bibel für die Begutachtung.
Genau, die heißt jetzt Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Es gab ja ein Update Anfang des Jahres, vor 2-3 Monaten. Und da gab es so viele redaktionelle Anpassungen. Also die aktuelle Version ist die dritte aktualisierte Auflage von Mai 2021. Und auf richtig Deutsch heißt die Richtlinien zum Verfahren der Feststellung der Pflegebedürftigkeit sowie zur pflegefachlichen Konkretisierung der Inhalte des Begutachtungsinstrumentes nach dem 11. Buch des Sozialgesetzbuches vom 15.04.2060, geändert durch Beschluss vom 22.03.2021.
Jetzt muss ich trinken.
Und da gibt es eben diese vier Parameter, die wir in den letzten Modulen auch schon besprochen hatten. Deswegen, wie gesagt, wenn wir da jetzt so kleinkariert nicht nochmal drauf eingehen, ganz kurz, selbstständig ist selbstredend, man kann alles alleine, überwiegend selbstständig. Es müssen Assistenzleistungen gebracht werden, also Sachen hingestellt werden, zum Beispiel bereitgelegt werden, Handreichungen, überwiegend unselbstständig, man kann immer weniger, die Pflegeperson muss immer mehr übernehmen und unselbstständig ist, man kann gar nichts mehr und die Pflegeperson muss fast alles übernehmen.
Genau, und der erste Punkt ist Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen. Das heißt, jeder hat ja seinen Tagesablauf, auch Frühaufsteher, Spätaufsteher, aber irgendwann fängt ja der Tag an.
Und 21 Uhr.
Ja, gibt's auch. Und jeder hat da seine Routine. Also meine Routine zum Kaffee, zur Kaffeemaschine gehen, Kaffee anmachen, Kaffee trinken und danach funktionieren. Und darum geht es, ob man diese Aktivitäten auch entsprechend planen und umsetzen kann. Oder ob man die Orientierung da entsprechend nicht hat und das entsprechend alleine nicht umsetzen kann. Oder es gibt halt auch die Variante, man kann Dinge zwar planen, aber braucht in der Umsetzung dann entsprechend eine Unterstützung. Als Beispiel, ich möchte zu Bett gehen. Ich weiß, dass das jetzt sozusagen Bettgehzeit ist, schaffe es aber nicht, alleine ins Bett zu gehen. Und das ist schon mal eine Hilfestellung.
Ja.
Ja, du bist so ruhig jetzt.
Ja. Ich stelle gerade fest, ich habe meine Lesebrille gar nicht auf. Es fällt mir gerade etwas schwer, aber ist völlig, Sie sehen es ja nicht. Ist ja ist ja irrelevant, aber ich habe tatsächlich gerade überlegt, bei welchem Punkt sind wir.
Wir sind bei Punkt 2, Ruhen und Schlafen.
Ruhen und Schlafen. Und ja, genau, also der nächste Punkt, sich beschäftigen. Und da geht es eben darum, kann man die, also es geht nicht um die Körperpflege und solche Sachen, ja. Es geht darum, kann man also seine Freizeit, die zu restliche verbliebene Zeit des Tages sinnvoll nutzen und sich zum Beispiel ja, Hobbys zu wenden, Musik hören.
Ja, aber wir sind jetzt beim Ruhen und Schlafen.
Nee, sind wir nicht.
Doch.
Ach du großer Gott,
Moment. Sind wir? Das mit den Hobbys hatte ich schon.
Ich sag ja gerade. Ich habe nämlich gerade überlegt, Ruhen und Schlafen. Also wir sind, ich habe jetzt 464, also, nee, Quatsch.
Nein, 462. Wir sind bei 462.
Sie merken, es geht letzte Woche, also vor 3 Wochen, es geht so weiter. Es nimmt kein Ende. Wir sind bei sich beschäftigen. Jetzt, und ich habe einen Punkt übersprungen, Ruhen und Schlafen.
Ja, bitte.
Das sollte ich auch mal tun. Kommt als nächstes. Also sich beschäftigen, um das noch abzuschließen. Es geht eben darum, kann man tatsächlich sinnvoll seine Tagesgestaltung vornehmen oder braucht man da zu ja, Unterstützung? Also du erzählst zum Beispiel auch, wenn man jetzt gerne Musik hört zum Beispiel, ja, kann man ja. Die Anlage anmachen, ja. Kommt man die Kopfhörer ran oder selber Musik machen. Mhm. Zum Beispiel auch, gibt es ja auch, oder seine Hobbys ausleben, ja. Modellbahn zum Beispiel, solche Sachen. Nichtsdestotrotz kommen wir zu dem Punkt davor, Ruhen und Schlafen. Frau Dünner.
Ach so, ja, und hier geht es auch darum, diese Ruhepausen einzulegen, dass man wirklich auch weiß, wann der Tag-Nacht-Rhythmus ist und sich da entsprechend daran orientiert. Wenn man es nicht kann, kommt dann die Pflegeperson und sagt, so, jetzt ist Schlafenszeit, wie die Mutter das dann beim Kind
ich
macht. Ja, aber es ist noch hell, dann müssen sie blickdichte Gardinen haben, damit dann kein Licht reinkommt. Bei Kindern funktioniert das nicht, so von wegen ist es 20 Uhr.
Da ist noch Licht.
Genau. Und
also Orientierungshilfen zum Beispiel geben, ja, Tag-Nacht-Rhythmus einhalten zum
ja.
Beispiel.
Ja.
Hier gibt es bei dem Punkt die Besonderheit, dass eben auch die Körperbeeinträchtigung dazu zählen, zum Beispiel ob jemand ins Bett reinkommt oder nicht, Transferhilfen zählen auch dazu.
Ja, ja. Wobei die Bewertung ja mit diesen Transferhilfen ja schon
Modul
in den vorigen
1.
Modulen.
Genau, aber hier ist eben auch berücksichtigungsfähig, wenn diese Transferhilfen oder zeitliche Orientierungshilfen ja. einen Unterstützungsbedarf erfordern.
Ja. Und 463 sich beschäftigen hatten wir ja gerade schon.
Hatten wir?
Genau,
dann
können wir nämlich zum nächsten Punkt vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen. Also hier geht es dann auch über längere Zeitabschnitte, die man dann entsprechend planen kann. Und das können regelmäßige Termine sein, die erfolgen.
Der nächste Geburtstag zum Beispiel, Familienfeiern.
Ist das nicht im anderen Punkt? Ich
gucke gerade. Nee, das ist hier von diesem.
Das fällt hier mit rein. Ne?
Das fällt hier mit rein.
Genau. Ach so, ja, stimmt, diese Jahresfeste.
Also, es geht hier nicht darum, dass man plant, ich baue mir jetzt ein Haus und zahle das die nächsten 40 Jahre ab. Das ist hier nicht mit gemeint, sondern eben so kleinschrittige Sachen.
Ja.
Veranstaltungen, Festivitäten,
ja. Ja.
Weihnachten und ja. solche Sachen. Ja.
Und hier ist auch eine Besonderheit. Manche Dinge können zwar geplant werden, aber aufgrund von Angststörungen zum Beispiel nicht umgesetzt werden. Das kann hier auch entsprechend Berücksichtigung finden.
Ja, ja, auch kann die Person zum Beispiel das ja selber planen, braucht sie bei Unterstützung oder kann sie es auch, braucht sie bei der Durchführung?
Ja.
Ja, das zählt auch mit rein.
Genau, genau. Weil man kann ja planen zum Beispiel, ich kenne das aus der Praxis, die Versicherte musste dann mit der Straßenbahn unterwegs sein, hatte aber Angst, in die Straßenbahn einzusteigen, sodass da eine Begleitung organisiert werden musste, damit sie dann in die Straßenbahn einsteigen kann, um ihre geplante Sache sozusagen durchzuführen. Mhm. Auch das kann hier entsprechend Berücksichtigung finden.
Ja. Wir haben dann die Interaktion mit Personen im direkten Kontakt. Das heißt also Angehörige, Pflegepersonen, Mitbewohnern, kann da also ein zielgerichteter, logischer Austausch stattfinden? Kann die Person Bedürfnisse mitteilen?
Wird die Ansprache verstanden?
Wird das umgesetzt, was der Person gesagt wird?
Ja, oder wird also einfach nur abgenickt?
Ja, oder nimmt sich die Person auch wahr? Also ja. Gerade bei demenziellen Erkrankungen, ja, kann ja irgendwann der Punkt auch kommen, wo eben die Interaktion unter Familienmitgliedern nicht mehr funktioniert.
Ja. Ich muss gerade grinsen. Manche Kommunikation zwischen Paaren.
Zwischen Ehepaaren ist auch so. Da würden die alle durchfallen.
Ja, alle. Einfach abgenickt. Was habe ich gesagt? Ja.
Kannst du nächste Woche? Ja, alles klar. Und dann so, Schatz, wir müssen los. Wohin?
Ja. Und dazu gibt es noch den nächsten Punkt, Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfeldes. Also das ist dann, kann die Person dann bestehende Freundschaften zum Beispiel noch den Kontakt aufrechterhalten oder auch zu den Nachbarn. Also da geht es um Personen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Person zu tun haben. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, kann die Person ein Telefon bedienen, um diese Kommunikation dann auch durchzuführen.
Ja.
Und wenn zum Beispiel aufgrund motorischer Probleme die Tastatur nicht bedient werden könnte, wäre das dann auch ein Hilfebedarf, der zur Kommunikation mit anderen Menschen dann auch sichergestellt werden müsste.
Ja, es gibt zum Beispiel ja auch tolle Apps oder technische Mittel mittlerweile, ne?
Ja.
Die ja auch da einen großen Unterstützungsbedarf.
Ja, diese ganzen sprachgesteuerten.
Kompensieren so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also das ist schon eine tolle Sache.
Ja.
Ja, das war Modul 6.
Das war Modul 6 und wir haben alle Module, die relevant sind, die sozusagen in die Gewichtung reinkommen. Es gibt ja noch den Part, wo die Unterstützungsleistung im Haushalt auch mit Berücksichtigung findet in der Begutachtung, aber nicht in die Gewichtung bei der Punktebewertung reingezählt wird.
Ja, wer das noch von früher kennt, also von vor 2017, da war es ja so, dass ein Großteil des Hilfebedarfs durch die Hauswirtschaft gegeben sein musste.
Ja.
Und das haben wir gar nicht mehr. Also es wird zwar erfasst, also außerhäusliche Aktivitäten werden noch mit erfasst und hauswirtschaftlicher Bedarf, das fließt aber nicht in die Bewertung mit ein, hat keinen Hilfebedarf begründende Gewichtung.
Ja. Wobei auch früher war es ja so, wenn nur Hilfebedarf in der Hauswirtschaft gab es ja auch keine Pflegestufe.
Genau.
Also das von der Gewichtung war es vorher, hat es auch keine Relevanz, wenn es nur Hauswirtschaft war. Aber ohne Hauswirtschaft gab es auch keine Pflegestufe.
Genau.
Ja.
Das war so die Kombi.
Ja.
Und jetzt ist es eben so, dass es gar keinen. Also ich sage das explizit, weil es sehr häufig ist, dass man Gespräche hat. Ja, aber ich brauche hier und da Hilfe. Ja, das ist alles richtig. Führt aber zu keinem Hilfebedarf, der gewichtet in das Endergebnis einfließt.
Deswegen ist es auch ganz wichtig, Pflegeberatung. Und sowas stellt man auch in der Pflegeberatung im Erstgespräch dann auch fest, dass zwar Hilfebedarf in der Hauswirtschaft vorliegt, das aber nicht zum Pflegegrad führt.
Ja.
Weil ich finde das auch ganz wichtig, dass man das im Vorfeld klärt, weil dann keine Befindlichkeiten irgendwie entstehen und man von vornherein weiß, ja, Hilfebedarf, aber es führt nicht zum Pflegegrad. Mhm,
genau.
Ja. Und wenn diese Informationen alle zusammengesammelt werden, wir hatten ja in einer anderen Podcast-Folge ja auch erklärt, wie das Gutachten erstellt wird. Die Daten werden erfasst vom Gutachter, alles wird zusammengeführt. Es gibt ja auch diese Empfehlung zu Hilfsmitteln und Reha. Und wenn das alles dann entsprechend fertig erstellt ist, wird vom Gutachter das Gutachten an die Pflegekasse gerichtet.
Genau. Also am Ende ist es so, dass es gibt noch so einen Teil in der Begutachtungsrichtlinie, wo es eben um Empfehlungen an die Pflegekasse geht, also Reha-Sache, also Empfehlungen für eine Reha zum Beispiel, ärztliche Maßnahmen, Therapiemaßnahmen.
Ja.
Also welche Möglichkeiten gibt es, um den Pflegebedarf zu lindern oder eben die Gesundheit zu fördern, dahingehend, dass eben auch Pflegebedürftigkeit gelindert oder vermieden wird. Das nimmt einen großen Teil ein. Das gucken wir uns aber nicht explizit und ganz genau an. Das ist wirklich sehr individuell. Aber das sind eben so die Teile. Man hat eben quasi die Anamnese, wo alles einmal erfasst wird. Dann wird bewertet und dann wird empfohlen. Und das Gutachten, wie eben schon von dir da erwähnt, geht dann
an die Pflegekasse. Und das Stichwort empfohlen ist sozusagen mein Schlagwort.
Genau.
Der medizinische Dienst macht eine Empfehlung. Die Entscheidung trifft die Pflegekasse. Kann ich immer wieder sagen. Ich weiß, ich kenne es auch aus meiner Praxis hier, aber der MDK hat gesagt, der hat geschrieben, nicht gesagt, und der MDK empfiehlt.
Ist der MDK eigentlich noch gendergerecht? Heißt es nicht die MD, die medizinischen Dienste? So habe ich das letztens gelernt.
Die Begutachtenden.
Die Begutachtenden, aber es heißt, also richtig wäre es die medizinischen Dienste.
MD ist ja im Gesetz auch so verändert worden, aber komischerweise, wenn du auf deren Homepages gehst, heißt es MDK. Und das ist das, was mich so auch ein bisschen verwirrt.
Ja, komisch eigentlich, ne?
Ja.
Aber es war halt nur so eine Randnotiz, also ja. mir so gerade so eingefallen ist.
Nee, wichtig ist, dass wenn es so knappe Entscheidungen sind, gehen Sie da ruhig ins Gespräch mit Ihrer Pflegekasse und erklären, was gegebenenfalls nicht in die Bewertung kam, nicht im Gutachten enthalten ist. Und da ist die Pflegekasse auch in der Lage, wenn es dann entsprechend begründet ist, eine andere Entscheidung zu treffen.
Zum Beispiel, wenn der, also nehmen wir mal an, es fehlt ein halber Punkt für den nächsthöheren Pflegegrad zum Beispiel.
Wobei beim halben Punkt, also da könnte ich auch rausfahren und die Person dann schlagen.
Anna, ganz ehrlich, ich habe tatsächlich auch schon, im Gerichtsgutachten das tatsächlich gehabt, dass ein halber Punkt für den nächsthöheren Pflegegrad fehlte. Und weil das eben ein sehr verzwickter Fall war und alle Seiten da sehr genau und penibel waren, habe ich mich wirklich haarklein Zeile für Zeile an die Begutachtungsrichtlinie gehalten und habe sogar schon mehr Hilfebedarf gewertet, weil offensichtlich war, dass die Person also Fassadenverhalten aufgezeigt hat, also gesagt hat, macht alles selber, kann es alleine, aber es war klar, das ist nicht der Fall. Und dann fehlte tatsächlich ein halber Punkt und das habe ich dann zum Gericht geschickt und dann kam natürlich ein ellenlanger Fragenkatalog zurück.
Den halben Punkt hätten sie doch finden können.
Ja, natürlich. Und dann habe ich eben aus der Richtlinie zitiert, Punkt für Punkt abgearbeitet und dann war die Sache erledigt. Also es gibt tatsächlich also auch Situationen, wo ich auch das war bis jetzt wirklich das erste und einzige Mal, dass mir das so passiert ist, da habe ich dann auch gedacht, also irgendwie ist das hier nicht so ganz richtig, aber wenn man sich wirklich strikt an die Richtlinie hält, kann so ein Blödsinn dabei rauskommen. Gut fand ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und Sie haben einen Anspruch auf das Gutachten. Nur wenn Sie sagen, Sie möchten es nicht haben, kriegen Sie es nicht zugeschickt. Also es muss im Normalfall immer mitgeschickt werden. Vorher war es umgekehrt. Ja, genau. Vorher musste der Versicherte dann auch sagen, ich möchte das Gutachten. Jetzt ist es umgekehrt. Wenn Sie sagen, ich möchte das Gutachten nicht, dann kommt es nicht. Ansonsten muss es mitgesandt werden.
Und das ist dann ja sehr häufig der Fall, wenn die Leute das Gutachten gekriegt haben und dann klingelt unser Telefon.
Ja, aber.
Und dann, weil man muss ja wirklich manchmal sagen, also die Sachen stehen schon richtig im Gutachten drin. Also wenn wir jetzt mal von der Pandemie-Begutachtungszeit weggehen, da ist ja ganz viel Murks passiert, aber im Normalfall stehen eben häufig richtige Sachen drin und dann wird auch richtig bewertet von den Gutachtern. Und für die Leute ist das aber überhaupt nicht nachvollziehbar.
Genau, dann kommen wir zum Übersetzen.
Wie das zustande gekommen ist, was das bedeutet und so. Da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass da deutlich mehr Transparenz reinkommt in die Sache. Also mir einen Architektenplan zuzuschicken mit dem Hinweis, hier, so könnte es aussehen und ich gucke auf den Plan und weiß gar nicht, worum es da eigentlich geht und wie das funktioniert, ist irgendwie das Gleiche, als wenn ich Leuten ein MDK-Gutachten schicke, wo zumindest aus der Bewertungsmatrix nicht eindeutig hervorgeht, was steckt denn dahinter?
Ja.
Also Sie sehen es ja, 248 Seiten, ich glaube die siebte Folge ist das jetzt und wir haben es ja schon abgekürzt und wir könnten mit Sicherheit noch 10 Folgen daraus machen.
Also ich habe gestern mit einer Mutter von einem pflegebedürftigen Kind gesprochen. Sie meinte, sie hat zum Beispiel angegeben 3 bis 6 Mal, im Gutachten steht 3 Mal. Sie hat angegeben, sie muss 5 bis 10 Mal wickeln, es steht 5. Also da gibt es halt auch so bilden Sie selber bitte den Mittelwert und sagen Sie nicht 3 bis 10, dann wird 3 genommen. Eigentlich müsste der Mittelwert dann auch genommen werden. Auch dafür gibt es ganz hochwissenschaftliche Formeln, wie man das eigentlich berechnen müsste. Und das sind so kleine Tücken, wo dann entsprechend ein komplett anderes Ergebnis rauskommt, ja. Obwohl der Hilfebedarf wesentlich höher ist.
Ja, und es gab früher so im Minutensystem Pflegetagebücher. Ja. Dann kam das Pflegegradsystem, dann hieß es von allen Seiten, ach, Pflegetagebücher bringen überhaupt nichts, funktioniert gar nicht. Nee, schreiben Sie einfach wirklich mal einen Monat lang alles auf, wer macht wann was, ja, wo wird hingefahren. Also wirklich wie so ein Tagebuch, den ganzen Tagesablauf einen Monat mal aufschreiben. Und wenn der die Gutachterin kommt, drücken Sie dem das in die Hand.
Ja.
Und sollten die Ihnen das wieder zurück in die Hand drücken? Nein, bestehen Sie darauf, dass die das mitnehmen. Die müssen da reingucken.
Alle medizinischen Unterlagen, die Sie auch bei der Begutachtung zur Verfügung stellen, müssen Berücksichtigung finden.
Steht in der Richtlinie drin.
Ja, und wenn das eine Nachbegutachtung ist, werden nur die aktuellen Unterlagen sozusagen noch dazu gereicht, weil die vorherigen auch Berücksichtigung finden müssen.
Ja. Ja. Wir werden irgendwann noch eine Folge machen, Fragen zur MDK-Begutachtung, weil wir haben ja, Sie haben es ja vielleicht mitgekriegt, wenn Sie uns auf Instagram folgen oder auch auf YouTube oder so, wir haben ja, also wir sind da richtig stolz drauf, wir hätten nie gedacht, dass wir mal so weit kommen, haben wir tatsächlich mittlerweile über 1000 Abonnenten und über 3500 regelmäßige Hörer. Das ist, mag für andere Podcaster ein Witz sein, für uns ist das mit diesem Nischenprodukt wirklich total Wahnsinn. Ja. Und wir kriegen eben auch viele liebe Worte und Rückmeldungen und Fragen. Und da werden wir irgendwann mal so eine tolle Folge machen, Fragen an den MDK, ja, darf der das oder also die oder die, ne, dürfen die das, ist das richtig so, die haben gesagt und wo finde ich das, wo steht das, können wir mal so eine Fragerunde machen. Nächste Woche schon, also jetzt haben Sie ja heute die 27. Folge. Nächste Woche gibt es dann schon die nächste, weil wir ja letzte Woche nicht konnten. Und bis jetzt sieht es gut aus, dass wir kein Knacken und kein Rauschen im Cast drin haben. Gibt es nächste Woche eine Folge über Pflegesachverständige. Wir wurden nämlich mehrfach gefragt, was wir dann eigentlich so den ganzen Tag machen. Wie das Berufsbild aufgebaut ist, wie man da rankommt, was man da für Voraussetzungen erfüllen muss und ob man da, wo man damit arbeiten kann und was es da so Spannendes gibt. Und da werden wir nämlich jetzt ab nächste Woche dann im 2-Wochen-Rhythmus uns mit vielen Themen, die aktuell anstehen, beschäftigen. Zum Beispiel auch digitale Pflegeanwendungen für pflegende Angehörige. Was machen Pflegesachverständige? Nochmal auf das Berufsbild der Pflegeberater. Was machen die so? Wie wird das Ganze eigentlich vergütet? Die Beratungsarten hatten wir auch schon. Das ist aber Monate her. Mhm. Viele Fragen, die uns erreicht haben, gucken wir uns an. Und irgendwann dann, also werden wir mit Sicherheit auch dann mal, wurden wir auch schon auch angesprochen, Interviewpartner dazu nehmen. Das ist ja auch nicht ganz unspannend. Aber wir kriegen eben auch viele Rückmeldungen über so, wie wir das hier machen, dass das so ganz toll ist. Und deswegen schreiben Sie uns an kontakt@mein-pflegecafé, folgen Sie uns auf Instagram, gucken Sie mal bei YouTube vorbei und schicken Sie uns Ihre Fragen. Wir basteln das dann in den nächsten Wochen, in den Folgen überall mit ein.
Genau. Also auch Interviewpartner, wenn Sie ein Thema haben, wo Sie meinen, das können wir dann entsprechend zusammen präsentieren. Auch dafür sind wir gerne offen.
Ja, also wir freuen uns da immer wieder, freuen uns über die vielen lieben Hörer und dann bis nächste Woche.
Bleiben Sie gesund und danke.
Und sarkastisch. Tschüss.